gesagt, ein herausfordernder Brief. Ich keine Ahnung, wie es euch geht. Wir haben gerade heute im Zug miteinander darüber geredet, Claudia und ich. Also uns fordert der Brief raus. Immer wieder neu. Ist aber auch ein Brief, der sicher in eine sehr schwierige Situation geschrieben worden ist. Ein Brief, der in eine Momentaufnahme hineinkommt, wo die Empfänger, die den Brief bekommen, ganz, ganz schwer haben. Sie erleben Anfechtung, sie erleben Verfolgung. Und im Jakobus ist ganz wichtig, dass die lernen, die Christen, die den Brief bekommen, dass sie lernen, in dem hinein, wo sie drinstehen, in dem Schwierigen drin, den Mut nicht zu verlieren, sondern dass sie lernen, so leben, dass das zum Zug kommt, was gerecht und richtig ist vor Gott. Das ist ja oft so, dass gerade dann, wenn wir unter Druck sind, eigentlich nicht da aus unserem Leben rauskommt, was gerecht und richtig ist vor Gott, sondern in der Regel kommt dann ganz anders aus uns raus. Darum sagt Jakobus, hey Leute, bleibt dran, geht nicht auf, hebt fest. Und er gibt ihnen einen dreifachen Rat mit auf den Weg, nämlich lernt schnell sie zum Hören, lernt langsam sie zum Reden und lernt langsam sie zum Zorn. Denn dort, wo ein Mann oder ein Mensch zornig wird, der kommt nicht da raus, was gerecht und richtig ist vor Gott, sondern oft ganz anders. In dieser Dreiteilung bewegt sich der Brief. Im Jakobus ist wichtig, dass in und durch unser Leben, egal wie es uns geht, dass da umgesetzt wird, was gut ist vor Gott. Und damit das möglich wird, sollen wir schnell sein zum Hören. Der Jakobus hat schon gesagt, richtig Hören, da ist viel mehr als einfach religiös sein. Richtig Hören, da ist auch viel mehr als einfach moralisch irgendwo richtig handeln. Also richtig Hören, schnell sein zum Hören, da ist mehr als einfach, dass man sagen kann, ja, ich bin ja kein Ehebrecher, ich bin ja kein Mörder. Ich mache ja nichts von all diesen schlimmen Sachen. Ich bin eigentlich recht gut unterwegs. Und mit dem heutigen Abschnitt steigen wir in den letzten Teil ein, bezüglich dem richtig Hören. Nämlich der Jakobus, der sagt, wir sollen mehr haben als einfach einen passiven Glauben. Unser Glauben soll aktiv werden. Der Jakobus sagt, richtiges Hören bedeutet, den Glauben zu haben, der sich aktiv in der Tat umsetzt. Und der Text, den wir anschauen, heute Morgen miteinander, Jakobus 2, 40 bis 26, das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Texte im ganzen Neuen Testament. Der Text war der Anlass, warum der Luther so grosse Mühe hatte mit dem Jakobusbrief. Und warum er gesagt hat, mit dem Jäckel werde ich den Ofen heizen. Der Text ist immer wieder Anlass zu kontroversesten Diskussionen innerhalb der Christenheit. Und auch heute Morgen, wenn wir den Text anschauen, und ihr habt den sicher schon viel, viel gelesen, nehme ich an, in der stillen Zeit oder vielleicht sogar schon Predigten darüber gehört. Auch heute Morgen werdet ihr wieder merken, der Text ist brisant. Der Text hat es in sich. Viele Ausleger sagen, der Jakobus stände gerade mit dem Text im Widerspruch zum Paulus. Ich behaupte, das ist nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Ich möchte euch mit Ihnen in die Auslegung von dem Text, wo ich glaube, dass sie uns enorm viel zu sagen hat. Ich blende euch den Text ein, ihr könnt gerne mitlesen. Ich glaube, die Übersetzung, die ich genommen habe, ist Schlachter 2000. In den deutschen Bibeln übersetzt die Schlachterbibel, vor allem in den deutschen Bibeln übersetzt Schlachter 2000 den Text wahrscheinlich am besten und am adäquatesten. Hört mal auf den Text. Jakobus 2, 14 bis 26. Jakobus sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Genauso ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird nun aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, dann werde ich dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, das ist richtig. Auch die Dämonen glauben, aber sie zittern nur. Jetzt gibt der Jakobus Antwort. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst nun, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch Glaube ohne Werke tot. Ganz viele Christen würden bei dem Text Folgendes sagen. Sie würden sagen, der Jakobus lehrt, dass echter Glaube automatisch auch zu guten Werken führt. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man die Echtheit von dem Glauben und zwangsläufig natürlich auch die Erlösung von dem Menschen in Frage stellen. Das ist eine Auslegung, der werdet ihr immer wieder begegnen. Ihr werdet sie immer wieder finden. In x Kommentaren werdet ihr die Auslegung finden. Ich glaube, dass das nicht da ist, wo der Jakobus lehrt. Wenn dem so wäre, dass echter Glaube automatisch zu guten Werken führen, wenn das wirklich so wäre, dann müsste erstens der Jakobus nicht seinen Empfänger von seinem Brief immer und immer und immer wieder sagen, handelt doch bitte anders, als ihr es tut. Seid doch bitte Täter vom Wort und nicht nur Hörer. Wenn doch das so wäre, dass wir automatisch, wenn wir eine Wiedergeburt in Jesus erlebt, dass wir automatisch richtig würden leben, dann könnt ihr 70% vom Jakobusbrief küdern. Und ihr könnt 70% vom Neuen Testament küdern. Wo nichts anderes macht, als uns immer wieder auffordern, richtig zu handeln. Zweitens, die Realität vom eigenen Leben steht dieser These entgegen, dass richtige Glauben automatisch zu guten Werken führt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube aufrichtig und von Herzen an Jesus. So wie viele von euch auch. Aber es ist mitnichten so, dass wir uns automatisch richtig verhalten und in unserem Leben automatisch das sichtbar wird, was gerecht ist vor Gott. Einmal in meinem Leben nicht. Vielleicht ist es bei euch anders. Hier in Bernbiet, ich weiß es nicht. Aber bei uns im Wallis ist das anders, das ist nicht so. Bei uns ist noch vieles anders, aber ich glaube, da sind wir nicht ganz so anders als die anderen auch. Also, in meinem Leben, obwohl ich aufrichtig an Jesus glaube, könnte ich nicht sagen, automatisch passiert immer das, was richtig ist vor Gott. Überhaupt nicht. Sondern ich muss mich immer wieder zusammenreissen und bewusst hingehen und sagen, Herr, ich will richtig handeln. Und das Dritte, wenn wir uns die Echtheit von unserem Glauben tatsächlich messen können, an der Frage, ob gute Werke in unserem Leben da sind oder nicht, dann muss ich sagen, das ist ein ziemlich schlechter Maßstab. Weil ich kenne einen ganzen Haufen Leute, die tun viel Gutes, aber die sind überhaupt nicht gläubig. Im Gegenteil, die haben gar nichts am Hut mit dem christlichen Glauben. Und jetzt komme ich und sage denen, wenn gute Werke in deinem Leben vorhanden sind, dann kannst du an dem ablesen, ob du echten Glauben hast oder nicht. Das ist schräg, das ist völlig daneben. Es funktioniert nicht, es verhebt nicht. Auch der Jakobus hat das gewusst. Der Jakobus sagt zwar, Glaube und Werk gehören zusammen, aber er sagt nicht, dass Glaube zu Werk führt, sondern er sagt genau das Gegenteil. Der Jakobus sagt, die Werke sind es, die unseren Glauben beleben und wirkungsvoll machen. Es ist gerade umgekehrt. Es ist nicht so, dass Glauben, echter Glauben, zu guten Werken führt, sondern umgekehrt. Dort, wo man handelt und entsprechend dem, was man als Überzeugung im Herz trägt, lebt, dort wird unseren Glauben belebt und er wird wirkungsvoll. Das ist die Aussage, die Hauptaussage, die Jakobus macht. Und um den Text zu verstehen, muss man ganz hinten, ganz am Schluss anfangen. Im Vers 26 macht Jakobus nämlich eine lehrmäßige Zusammenfassung, eine Analogie, einen Vergleich. Er sagt, so wie ein Leib ohne Geist tot ist, so ist Glaube ohne Werk tot. Der Jakobus redet in unserem Text über den Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Tun und er macht einen Vergleich. Einen Vergleich mit einer Leiche. Und er sagt, schau, die haben doch alle schon mal eine Leiche gesehen. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal einen toten Menschen gesehen habt. Ich weiss noch, wo ich meine erste Abdankung hatte und am Sarg gestanden bin. Zwillinge wird der Sarg immer aufgebaut bei der Kille und die Särge haben oben beim Gesicht des Verstorbenen auch ein Sichtfenster, also eine Glasscheibe, wo man wegtun kann. Und man kann dann nochmal hineinschauen und sieht den Verstorbenen nochmal im Sarg rein. Und als ich das erste Mal einen Menschen gesehen habe, einen toten Menschen gesehen habe, liegen, habe ich hineingeschaut. Und ich weiss noch genau, mir ist da heiß und kalt der Rücken ab. Und ich habe gesagt, der Körper, der da rein liegt, das ist nur noch eine Hülle. Das ist nicht mehr der Mensch, den ich kennt habe. Ich habe das Gefühl, da liegt ein Fremder vor mir. Das Gesichtszeug und so, das ist zwar noch der Mensch, den ich kennt habe, aber ich habe gemerkt, da fehlt etwas. Da fehlt etwas. Etwas ist da nicht mehr da. Der Geist ist nicht mehr da. Der wahre Mensch, der dem Körper Leben gegeben hat, der ist nicht mehr da. Und wenn ihr schon mal jemanden gesehen habt, der gestorben ist, dann merkt ihr, der Körper, der hat zwar mal als Mensch gelebt, aber der ist jetzt tot, weil der Geist aus ihm gewichen ist. Und da liegt eine unglaublich wichtige Botschaft für uns. Denn genauso, wie ein Körper stirbt, wenn der Geist weg ist, genauso stirbt der Glaube, wenn die Werke fehlen. Der Glaube von einem Christ kann total wirkungslos werden. Man kann nur von totem Glauben reden, wo mal lebendiger Glaube vorhanden war. Toter Glaube ist nicht falscher Glaube, sondern es ist echter Glaube, wo mal gelebt hat und wirkungsvoll war. Wenn es anders wäre, dann müsste man von Unglauben reden, dann müsste man von Irrglauben reden, vielleicht sogar von Aberglauben, so wie es die Bibel an vielen Stellen macht. Aber nur an dieser einen Stelle in der Bibel ist von totem Glauben zu reden. Nur an dieser einen Stelle von einem Glauben, wo mal lebendig war und jetzt gestorben ist. Und ein zweiter Punkt, ja klar, es ist der Geist, der mit dem Werk verglichen wird. Der Jakobus sagt, es ist der Geist, der den Leib belebt. Und wenn der Geist fehlt, ist der Leib tot. Und genauso sind es die Werke, das Tun, das Umsetzen, das Handeln, der Gehorsam zu Jesus, der deinen Glauben belebt. Und wenn das fehlt, wird dein Glaube sterben. Irgendwann. Er wird nutzlos, tot, ineffektiv sein. Und er nützt weder dir etwas noch deinen Kollegen. Überhaupt nicht. Das Handeln ist der Schlüssel zu einem lebendigen und wirkungsvollen Glauben. Ich denke an eine Situation, in der ich das erlebt habe mit einem meiner noch nicht gläubigen Freunde, der eine ganz schwierige Situation erlebt hat. Wirklich eine schwierige Situation. Und ich habe mich schnell gefragt, was kann ich jetzt machen, um ihm zu helfen. Mir ist dann in den Sinn gekommen, ich könnte für ihn beten. Aber ich habe zusätzlich den Eindruck gehabt, ich sollte meinen Freund das auch wissen lassen, dass ich für ihn bete. Jetzt, mein Freund ist nicht gläubig. Ich habe dann gedacht, ja, aber Herr, das kannst du doch nicht machen. Dem kannst du jetzt nicht ein SMS schreiben und sagen, ich bete für dich oder irgend so. Das kommt doch total schräg an. Der findet dich, du siehst so einen hyperfrommen Überflüger auf Wolke 27, der rosarote Ferrari im Himmel, oder? Das funktioniert nicht. Aber ich habe genau gewusst, es ist richtig. Es ist richtig. Weil Jesus sagt, wir sollen als Christ unseren Glauben offen leben. Mein Glaube war klar gewesen. Wenn mich jemand gefragt hätte, in dem Moment, glaubst du, dass es gut wäre, wenn dein Freund wüsste, dass du für ihn betest, hätte ich gesagt, logisch. Das Problem war, lass ich es ihn auch wissen. Ich habe ihm dann ein SMS geschrieben. Ich habe hart gekämpft, ganz viel Vorbehalt gehabt. Schließlich habe ich ihm dann gleich ein SMS geschrieben und habe ihm geschrieben, Peter, das heisst nicht Peter, aber einfach Peter, ich bete für dich. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell eine Antwort bekommen auf ein SMS. Wie auf das SMS. Postwendend hat er zurückgeschrieben, «Merci vielmals, Dani. Ich bin so froh um deine Unterstützung.» Ein Mensch, den ich noch nie mit ihm über Jesus geredet habe. Er weiss, ich bin Pfarrer, er weiss, ich bin fromm. Und ich schreibe mich, bete für dich, und er schreibt mir zurück. Und wisst ihr, da hat meinem Glauben hier einen enormen Kick gegeben. Der Moment war ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und ich ganz neu gesagt habe, ich will in meinem Umfeld zu meinem Christsein stehen. Ich will mein Christsein positiv, offensiv leben. Mein Handeln, Das eine Handeln hat mein Glauben Schub gegeben, hat mein Glauben vorwärts gebracht. Mit dem Vorverständnis, wenn wir genau anschauen, was Jakobus über den Zusammenhang zwischen Glauben und Werk sagt, als erstes, was Jakobus sagt, ist Folgendes. Er sagt, ein Glaube ohne Werk ist nutzlos, ist ineffizient, ist tot. Was nützt es, liebe Brüder, wenn einer von euch behauptet, er habe Glauben, hat aber kein Werk? Kann so ein Glaube oder kann der Glaube ihn retten? Wenn man den Text so nimmt und aus dem Kontext vom Abschnitt und aus dem Jakobusbrief herausreisst, dann müsste man eigentlich antworten, natürlich kann Glauben retten. Natürlich. Der Paulus sagt es, der Johannes sagt es 98 Mal im Johannesevangelium. Jesus sagt es, Glaube rettet. Glaube rettet. Wer an Christus glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. So hat es Jesus versprochen. Das Problem ist, der Jakobus sagt da genau das Gegenteil. Der Jakobus stellt nämlich die Frage, kann Glaube ihn retten, so dass sie im Griechischen zwingend mit einem Nein muss beantwortet werden. Und darum sagt er eben scheinbar das Gegenteil von dem, was der Paulus, was Jesus, was der Johannes und überhaupt der Rest der Bibel sagt. Und viele Bibelübersetzer probieren den scheinbaren Widerspruch dadurch zu umgehen, dass sie vor das Wort Glaube ein Demonstrativpronomen ansetzen. Sie sagen dann, kann etwa dieser Glaube ihn erretten? Kann so ein Glaube ihn erretten? Ein Glaube ohne Werk, wo doch ein falscher Glaube ist, kann nicht erretten. Aber schaut, das ist nicht die Aussage vom Text und entspricht auch nicht der Regel der Übersetzung. Der Jakobus sagt, Glaube allein kann nicht retten. Das sagt er. Und die Frage ist, vor was? Vor was kann denn ein Glaube ohne Werk nicht retten? Vor der Ewigkeit? Oder vor Gottes richtendem Eingreifen in dem Leben auf dieser Welt? Oder vor Lohnverlust im Preisgericht, so wie wir es letzten Sonntag angeschaut haben. Oder aber davor, dass unser Leben bedeutungslos wird. Schaut, der Begriff Erretten hat in der Bibel ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Er wird für all die Sachen, die ich aufgezählt habe, gebraucht. Bis jetzt hat der Jakobus die Frage, wie bzw. ob man gerettet werden kann, überhaupt nicht angesprochen im Brief. Ihm geht es gar nicht um das. Das ist nicht sein Thema. Sein Thema ist nicht, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Sein Thema ist, lebt so, dass in eurem Leben das, was von Gott richtig ist, zum Ausdruck kommt. Der Jakobus schreibt an Menschen, die schon gläubig, die schon wiedergeboren sind, für die Ewigkeit gerettet, denn ihre Frage war nicht, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Die sind gerettet. Aber die Frage, die sie davor gestellt sind, ist, wie kann ich in dieser Situation, in der ich drin bin, so leben, dass die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird. Wir haben vorher schon gesehen, ein Glauben ohne Handeln ist wirkungslos. Ein Glauben, der kein Werk hat, nützt niemandem etwas. Wer im offensichtlichen Ungehorsam Gott gegenüber lebt und nicht entsprechend dem, was er im Blick auf Jesus glaubt, handelt, kann nicht erwarten, dass Gott da einfach durchlässt gehen. Das glaube ich auch nicht. Er kann nicht erwarten, dass im Preisgericht Gott dann sagt, eigentlich hast du ja überhaupt nicht gelebt, was du geglaubt hast, aber weißt du was? Spielt nicht so eine Rolle. Wir geben dir jetzt gleich ganz viel Lohn. Es funktioniert nicht. Um das deutlich zu machen, bringt der Jakobus ein Beispiel. Er sagt, wenn einer ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleider ist, ohne täglich Brot. Und ein von euch sagt zu ihnen, so schön fromm und schön gläubig, gang hin in Frieden, wärm dich und sättig dich. Ihr drückt ihnen aber nicht in die Hand, was sie brauchen. Was nützt das? Ein Glaube, der nur redet, ohne zu handeln, nützt nichts. Eine Liebe, die schöne Worte findet, ohne den Not anzupacken, nützt nichts. Das sind Menschen, die gehen auf den sicheren Tod zu, wenn der Glaube nicht handgreiflich wird und sie rettet. Die Werke machen den Glauben wirkungsvoll. Taten. Und darum fasst Jakobus zusammen und sagt, so ist es mit dem Glauben auch. Wenn er kein Werk hat, ist er an und für sich tot. Gute Wünsche, Die können bedürftige Geschwister nicht vor der Gefahr vom Tod retten. Und genauso wenig kann ein Glauben ohne Werk uns vor der Gefahr retten, dass Gott richtend in unser Leben eingreift. Und da geht es jetzt nicht um den Himmel, ihr Lieben. Da geht es ums Hier und Jetzt. Mit einem Glauben ohne Werk bleibt unser Leben für Gott unfruchtbar. Und Gott wäre kein Gott von der Liebe, wenn er da einfach so durchlassen würde. Und würde sagen, ja nu, ist es halt so? Ist doch nicht schlimm. Vergessen wir nicht. Jakobus, sein Ziel ist, dass in und durch unser Leben Gerechtigkeit von Gott sichtbar wirkt. Jeder Mensch sei langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht, was richtig und gerecht ist vor Gott, sagt er im Kapitel 1, Vers 20. Richtig vor Gott, da kommt dann zum Ausdruck, wenn wir da, was wir glauben, umsetzen, ausleben. Wenn wir entsprechend dem, was wir als Überzeugung im Herzen haben, auch handeln. In Tat umsetzen. Wenn wir Täter von dem werden, was Gott sagt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Dani, Glauben und Handeln, das sind doch zwei völlig verschiedene Sachen. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Wo ist die Verbindung zwischen dem Glauben und dem Werk? Das hat doch nichts miteinander zu tun. Ähnlich wie die Leute vielleicht heute sagen, Sexualität und Liebe, das sind doch zwei ganz verschiedene Sachen. Das gehört doch nicht zusammen. Lieben kannst nur jemand. Schlafen kannst mit Hunderten. Ist er genauso tragisch, wie wenn man Sexualität und Liebe trennt, ist es, wenn man Glauben und Handeln voneinander trennt. Glauben und Handeln gehören zusammen. Das gehört zusammen. Und das ist das Zweite, was der Jakobus sagt. Glauben und Werk gehören zusammen. Okay. Glauben und Werk gehören zusammen. Der Jakobus spürt, unter seinen Empfängern gibt es ein paar, wo Glauben und Handeln trennen wollen. Wo genau eben sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Und so lässt er stellvertretend für die Leute, die Ansicht haben, einen Gegner zu Wort kommen, der jetzt redet und einen Einwand macht. Jemand, der Jakobus entgegenhebt und widerspricht. In der griechischen Literatur ist das Erfinden von einem Gegner, den man sich vorstellt, der praktisch für die Mehrheit dieser Leute redet, ganz ein gängiges Stilmittel gewesen. So wie wir heute auch sagen, man könnte ja jetzt auch einwenden. Oder es gibt ja Leute, die behaupten. Genau das Gleiche machen wir auch. Der Punkt vom Gegner ist, Jakobus Glauben und Werk darf man nicht so eng miteinander verknüpfen. Und der Gegner sagt, lass mal Jakobus, Glauben und Werk haben doch nichts miteinander zu tun. Lass uns mal annehmen, du hast Glauben, ich habe Werk. Beweis mir doch mal deinen Glauben aus deinem Werk und ich beweise dir aus meinem Werk meinen Glauben. Du weißt, dass das nicht geht, das funktioniert nicht. Der Gegner spielt die zwei Sachen ironisch gegeneinander aus. Er sagt, du kommst von der Glaubensseite her, probier mir doch mal zu zeigen, was du glaubst. Du darfst aber nicht reden über deinen Glauben, du darfst nur handeln. Und umgekehrt, ich komme von der Werkseite her, ich zeige dir jetzt aus meinem Werk, was meine Überzeugung ist, funktioniert doch nicht, geht doch nicht. Jakobus sagt, das gehört zusammen, aber das ist doch alles Blödsinn. Und er bringt ein Beispiel und der Gegner sagt, schau mal, ich bringe dir ein Beispiel. Du glaubst, Jakobus, dass es nur einen Gott gibt? Das ist richtig, es gibt nur einen Gott. Aber weißt du was, Dämonen glauben genau das Gleiche und die zittern nur. Währenddem der Glaube bei denen ins Zittern führt, führt er bei dir zu guten Werken. Du siehst, dass das doch nichts miteinander zu tun hat. Bei dir führt der Glaube anscheinend zu einem Handeln, das vor Gott richtig ist. Bei den Dämonen führt der Glaube nur zu einem Zittern. Du musst doch zugeben, da gibt es keine Verbindung zwischen Glauben und Werk. Wenn doch das der Fall wäre, dann müsste doch der gleiche Glaube bei euch beten, die gleiche Auswirkungen haben. Der Jakobus erwidert und sagt, was bist du doch für ein Dummkopf. Du gedankenloser Mensch. Du Null, würden wir im Wallis sagen. Du Null. Was bist du für ein Null? Willst du nicht begreifen, dass Glauben ohne Werk tot ist? Der Glaube wird durch die Werke lebendig. An dem gibt es nichts zu rütteln. Ohne Werk ist der Glaube nutzlos. Glaube ohne Werk, das ist wie wenn du probierst, in einem Paddel auf einer Seite vom Gummiboot vorwärts zu kommen. Hockst wohl im Gummiboot, das ist schön und gut. Bist gerettet? Ja, ja, schon gut. Aber du kommst nicht fürschi. Sind ihr schon mal im Gummiboot gehockt, auf einer Seite am Paddeln? Habt ihr das schon mal gemacht? Was passiert? Ja, genau. Trüllst du im Kreis? Trüllst du im Kreis? Und ihr Lieben, so kommt man davor. Das sage ich euch jetzt ganz offen. So kommt man davor in Menge Freikirchen. Und das stinkt man. Dass Leute hier hocken und sagen, wir glauben doch alles richtig, wir glauben doch alles richtig. Ja, das ist schon gut. Ich bin auch dafür, richtig zu glauben. Aber wenn wir das nicht lernen, nicht umsetzen, zu Boden bringen, dann trüllen wir uns im Kreis. Und genau das passiert in so vielen Gemeinden, wo man sich nur noch um sich selber trüllt. Ach, haben wir es doch schön und gut. Ach, geht es uns doch lässig. Juhu, wir kommen alle in den Himmel. Ich freue mich auf den Himmel. Aber ich will gerne ein paar mitnehmen dort hin, die jetzt noch nicht da hocken. Aber das geht nur, wenn wir hingehen und unseren Glauben umsetzen. Ausleben. Sonst ändern wir. Sonst enden wir als Freikirche. Dort, wo wir schon mal waren in der Kirchengeschichte. In einer Zeit, wo man in der Kirchengeschichte als Orthodoxie bezeichnet. Orthodoxie. Alle glauben wohl richtig, aber es bewegt nichts mehr. Es bewegt nichts mehr. Es geht nichts mehr. Glauben ohne Werk ist wie hocken in einem Ruderboot, wo man auf der einen Seite paddelt. Alles trüllt sich im Kreis. Es gibt keine Vorwärtsbewegung mehr. Und im Jakobus ist das ganz wichtig. Und er sagt, wenn ihr wollt, dass ihr eurem Leben da zum Ausdruck kommt, was richtig und gerecht ist vor Gott, dann müsst ihr euren Glauben in Tat umsetzen. Sonst bleibt ihr stehen und trüllt euch im Kreis. Um die Worte zu beweisen, bringt der Jakobus zwei Beispiele aus dem Alten Testament und führt uns in eine dritte Worte hinein, wo er sagt, es sind die Werke, die unserem Glauben reif werden lassen. Er sagt, ist nicht gerade der Abraham, unser Vater, durch Werk gerechtfertigt worden? Oder ist nicht gerade in seinem Leben da zum Ausdruck gekommen, was richtig ist vor Gott, wo er seinen Sohn Isaac auf den Altar gelegt hat? Ihr seht, der Glaube, der schafft mit dem Werk zusammen und wird wirksam. Und so wird der Glaube durch das Werk vollkommen, reif, erwachsen. Und so hat sich die Schrift erfüllt, die sagt, der Abraham hat Gott geglaubt und da ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Und gleichzeitig, er ist ein Freund Gottes genannt worden. Sowohl der Mose als auch der Paulus sagen übereinstimmend, Abraham ist durch seinen Glauben gerechtfertigt worden. Weil der Abraham geglaubt hat, dass Gott seine Verheißung wahrmacht, ist er vor Gott gerecht gesprochen worden und hat ewiges Leben bekommen. Aber schaut, Gottes Ziel mit uns ist nicht, dass wir einfach nur gerettet sind. Das ist doch viel zu wenig. Dass wir einfach mal im Himmel ankommen. Das ist auch etwas, wo man stinkt. Wenn ich Christen frage, was ist dein Ziel, und dann sagen sie mir, in den Himmel kommen. Das stinkt mir. Das ist nicht mein Ziel. Das hat Jesus schon lange am Kreuz für mich vollbracht, dass ich in den Himmel komme. Mein Ziel ist nicht in den Himmel kommen. Dort komme ich hin. Nicht wegen mir, wegen Jesus. Mein Ziel ist, dass mein Leben Bedeutung bekommt auf dieser Welt und in der Ewigkeit. Das ist mein Ziel. Dass ich mal vor Jesus stehen kann und kann sagen, Herr, ich habe probiert, dass mein Leben Bedeutung hat. Und Jesus mir vielleicht wird sagen, du guter und treuer Knecht, merci. Und ich weiß, ich werde ihm sagen, du musst mir gar nicht danken sagen, Herr. Du musst mich auch nicht belohnen. Ich habe ja eh nur das gemacht, wenn ich gewusst habe, es ist richtig vor dir. Und gleich ist das meine grosse Sehnsucht. Gottes Ziel ist viel mehr, als dass wir einfach nur in den Himmel kommen. Gott will, dass aus unserem Leben das rauskommt, was richtig ist vor ihm. Dass der Glaube in unserem Leben zur Frucht führt, die ihn gross macht. Und in dem Sinn gibt es auch eine Rechtfertigung in unserem Leben und von unserem Leben hier auf dieser Welt. Durch den Gehorsam von Abraham ist sein ursprünglicher Glaube vollendet worden, ist zur Blüte gekommen, ist reif geworden, hat Frucht gebracht. Und so wird der Glaube in unserem Leben wirkungsvoll durch den Gehorsam Gott gegenüber, der sich unserem Handeln niederschlägt. Wenn du Jesus nicht gehorsam bist, dann stirbt dein Glaube über kurz oder lang ab. Er stirbt ab. Er wird zur leeren Hülle ohne Inhalt. Wenn du statt Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, ständig anderen die Schuld gibst dafür, dass es dir schlecht geht, dann bist du schwerlich ein Freund Gottes. Wenn dein Christsein nicht mehr ist als bloß eine Ansammlung von theoretischem Wissen, dann ist dein Glauben auf dem besten Weg zu verkümmern. Und ein toter Glaube kann dich nicht retten davon, dass Gott in dein Leben wird eingreifen wird. Er kann dich auch nicht retten davon, dass Gott im Preisgericht wird sagen, was hat dein Leben für eine Bedeutung auf dieser Welt? Und du wirst müssen sagen, ja, eigentlich keine. Das ist nicht so einfach. Was bewirkt auf der anderen Seite einen lebendigen Glauben? Ein Glauben, der handelt. Ein Glauben, der sich in Tat umsetzt. So ein Glauben führt uns tiefer in eine intime, erfüllende Beziehung mit Gott. Der Abraham ist durch seine Glaubenswerke zu einem Freund Gottes geworden. Er hat Freundschaft mit Gott erlebt, wo sein Leben unwahrscheinlich bereichert hat. Das Prinzip hat Jesus selber deutlich gelehrt. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Dort entsteht Freundschaft. Wie wird man ein Kind Gottes? Durch den Glauben allein. Durch den Glauben an Jesus wirst du ein Kind Gottes. Da gibt es keine Diskussion. Da ist die Bibel eindeutig. Es ist Gnade allein, die uns rettet. Aber wie wirst du ein Freund Gottes? Damit du ein Freund Gottes wirst, braucht es mehr. Es braucht Hingabe, Gehorsam, Nachfolge. Nähe zu Gott erleben wir dort, wo wir Schritt vom Gehorsam unternehmen. Ich habe immer wieder erlebt und erlebe das auch, dass sich Sachen in mein Leben einschleichen, wo ich weiss, das ist nicht richtig in Gottes Augen. Und ich merke, wenn ich die Sachen anstehen lasse und die nicht bereinige, da gibt es eine Barriere zwischen mir und Gott. Da stimmt es irgendwann nicht mehr zwischen uns. Das ist wie in einer Ehe. Ob man Konflikt bereinigt oder nicht, das ändert nichts an unserem Ehebund. Wenn wir Lampen haben miteinander und ich meine Frau noch zu meiner Frau gehe und sage, aber gell, Claudia, wir sind schon noch verheiratet, dann wird meine Frau sagen, ja, das haben wir mal gemacht vor 20, 21, ich weiss nicht mehr wie viele Jahre. Peinlich. Also, wir reden dann nachher noch drüber. Schon wieder etwas, wo ich mich mal entschuldige. Okay. Einfach vor langer, langer Zeit haben wir mal Ja gesagt zueinander. An dem ändert doch unseren Streit jetzt überhaupt nichts. Was für eine dämliche Frage stellst du? Aber weißt du was? Unsere Beziehung ist nicht gut. Wir sollten reden miteinander. Und du sollst dich entschuldigen bei mir. Und sollst dich in die Ordnung bringen. Mit Jesus ist es doch genau gleich. Dort, wo ich Sachen mit Jesus, wo ich merke, ich lebe falsch, ich handle nicht richtig, dann muss ich dich in die Ordnung bringen. Nicht, weil ich sonst nicht in den Himmel käme. An seinem Versprechen mir gegenüber ändert sich doch nichts, aber unsere Beziehung ist kaputt. Und die muss ich klären. Ich begegne immer wieder Christen, die mir sagen, ich will ein geisterfülltes Leben, wo ich Jesus im Alltag real erlebe, wo ich im Glauben wachsen und reifer werden kann, wo ich echte Freundschaft mit Jesus leben kann. Und dann sagen sie, wenn ich das erlebe, dann bin ich bereit, im Glauben zu handeln. Ihr Lieben, so ein Seich, so ein Blödsinn. Da ist doch das Ross von der falschen Seite her aufzäumen. Es ist nicht der Glaube, der zu Werk führt. Es ist der Gehorsam Jesus gegenüber, der zu grösserer Intimität mit ihm führt. Meine Antwort von Jakobus 2 her wäre, fang an, konsequent da umsetzen, was du weißt. Handle entsprechend dem, was du glaubst. Und wenn du das machst, wirst du erleben, wie dein Glaube, dein Vertrauen, deine Freundschaft mit Jesus wächst, reif wird. Dass in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird. Dass sichtbar wird, was richtig ist vor Gott. Das passiert nicht allein dadurch, dass jemand gläubig ist. Sondern dass er bereit wird, entsprechend seinem Glauben zu handeln. Um das zu zeigen, bringt der Jakobus ein zweites Beispiel, Rahab. Eine Prostituierte aus dem Alten Testament. Er sagt, ist nicht genauso auch Rahab durch Werk gerecht worden, wo sie Kundschafter aufgenommen und auf einem anderen Weg entlassen hat. Rahab war eine Prostituierte in Jericho zur Zeit von Josua. Sie hat erkannt, hinter dem Volk Israel, das hier vor den Toren vom verheißenen Land gestanden ist, da steht Gott dahinter. Und sie hat erkannt, Gott hat Jericho und das Land in die Hände Israels gegeben. Und wo der Josua Kundschafter aussendet, zu Jericho erkunden, da handelt Rahab entsprechend ihrem Glauben. Sie nimmt die Kundschafter bei sich auf und bietet ihnen Unterstützung an. Sie handelt ihrem Glauben entsprechend. Und was passiert? Sie rettet ihr Leben. Und nicht nur ihr Leben. Auch das Leben ihrer ganzen Familie. Ihren Glauben ist wirkungsvoll und reif geworden durch ihr Handeln. Und ihr Leben, Glauben und Handeln kann man nicht trennen. Kann man nicht auseinanderreissen. Wer schnell sein will zum Hören, muss parat sein zu handeln. Ein Glaube, der sich damit erschöpft, dass man zufrieden ist mit sich selber und für sich lebt, ist wirkungslos. Der hilft niemandem. Der wirkt nicht da, was richtig und recht ist vor Gott in unserem Leben. Er wird uns auch nicht davor bewahren, dass Gott unter Umständen auch eingreift in unser Leben. Das glaube ich auch. Also mir hat Gott schon ein paar Mal eins auf die Finger gegeben, wo ich gemerkt habe, ich liege daneben. Und von dort her will ich euch Mut machen. Waget etwas. Waget etwas. Handle entsprechend dem, was du glaubst. Handle entsprechend dem, was du glaubst. Und dann nimm mutige Schritt. Schritt vom Glauben. Schritt vom Glaubenswerk, vom Gehorsam, haltet unseren Glauben lebendig. Entschuldige dich für Fehler. Sprich Menschen auf Jesus an. Vielleicht habt ihr gemerkt, jeder von euch, die einen Flyer haben, einen Gottesdienstflyer. Ich habe heute Morgen noch in einer Blitz- und Nebelaktion in jeden Gottesdienstflyer einen Church Branch Flyer reingelegt. Was will uns das wohl sagen? Okay? Ja, schaut, das ist doch genau das Beispiel, oder? Wer von euch findet, Evangelisation ist wichtig? Hände auf. Gut. Wer von euch findet, ein Church Branch machen ist eine gute Sache? Hände auf. Okay. Wer von euch findet, eure Freunde einzuladen, das wäre eigentlich mega, mega wichtig. Wer findet das? Okay. Wer lädt deine Freunde ein? Wer lädt deine Freunde ein? Einmal ich nicht. Du musst deine Freunde einladen. Ich kann es nicht. Aber du kannst. Aber das braucht Mut. Das braucht Mut. Ich bin überzeugt, dort, wo du gehorsam bist und da umsetzt, was du glaubst, wirst du erleben, wie dein Glaube wächst, wie dein Glaube reif wird, wie dein Glaube zunimmt, wie dein Vertrauen in Jesus gestärkt wird. Darum bitte, Leute, lasst uns etwas wagen. Lasst uns etwas wagen im Blick auf Jesus. Es lohnt sich. Lasst mich zum Schluss kommen. Es wird oft gesagt, der Paulus und der Jakobus würden sich widersprechen. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, ich weiss, es ist ein komplizierter Text und eine komplizierte Predigt. Vielleicht müsst ihr sie auch nochmal nachlesen. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, das ist nicht so. Jakobus und Paulus widersprechen sich nicht, im Gegenteil. Ihr Anliegen ist genau das Gleiche. Dass wir als Christen lernen, so zu leben, dass aus unserem Leben da austritt, rauskommt, was richtig und gerecht ist vor Gott. Lass mich schliessen mit einer Aussage von Paulus. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Glauben und Werk gehören zusammen. Und richtig auf Gott hören bedeutet, einen Glauben haben, wo man mutig umsetzt, wann man glaubt. Ich habe am Donnerstagabend, am Gebetsabend, Geschichte vorgelesen aus Apostelgeschichte 12, wo die Gemeinde betet, dass der Petrus doch aus dem Gefängnis befreit wird. Der Petrus ist im Knast und Gemeinde betet. Ist super, eine ganze Gemeinde, die betet. Wir sind 13 Leute gewesen. Aber eine ganze Gemeinde in der Apostelgeschichte, die betet. Jetzt könnte man sagen, leck, die haben doch noch Glauben gehabt, oder? Das war cool gewesen, auch noch dazumal, dann wird alles heroisiert. Ja, wenn wir so wären wie die Apostelgeschichte und so. Aber jetzt passiert Folgendes. Der Petrus kommt tatsächlich aus dem Knast. Und wo geht er zuerst hin? In die Gemeinde. Er klopft an die Tür. Eine Frau ist von innen, hört, wer ist draussen? Der Petrus sagt, ich bin's. Der Petrus. Und vor lauter Freude, dass der Petrus draussen steht, macht die gar nicht auf. Die rennt gerade mit in die Gebetsstunde rein und sagt, ihr könnt gerade aufhören beten, der Petrus ist frei. Gott hat unser Gebet erhört. Wisst ihr, was gemeint sagt? Du spinnst doch. Du bist doch nicht ganz bache. Du hast doch nicht alle Latte am Haken. Leute, genau so sind wir doch, oder? Wir beten, aber nachher entsprechend zu handeln und wirklich zu erwarten, dass Gott da, was wir als Glaubensüberzeugung im Kopf und im Herzen da umsetzt, da fällt uns schwer. Und darum, glaube ich, brauchen wir so Texte. Texte, die uns sagen, unternimm einen Schritt. Wage etwas. Bleib nicht dort stehen, dass du einfach sagst, ich glaube schon richtig. Das nehme ich euch ab. Jedem von euch. Dass ihr richtig glaubt. Das ist gar nicht meine Frage. Das ist auch nicht die Frage, die ich an mich selber habe. Die Frage, die ich an mich selber habe, ist, lebe ich auch da, was ich glaube? Sodass in meinem Leben da sichtbar wird, was gerecht und richtig ist vor Gott. Amen. Wenn einen kurzen Moment von der Stille haben, vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, wo du merkst, ja, da wäre jetzt wirklich etwas dran. Ein mutiger Glaubensschritt. Etwas, das ich schon lange vor mir herwälze, so wie der Mistkäfer. Sein Mist vor sich hinruggelt, ruggel ich da schon ganz lange vor mich hin. Eigentlich sollte ich das endlich einmal umsetzen und in Tat umsetzen. Dann mache dir Mut, mach es jetzt fest vor Jesus. Sag ihm jetzt, Herr, da will ich. Vielleicht gibt es auch irgendjemanden, jetzt gerade im Blick auf den Church Branch, wo du sagst, da habe ich schon so viel einladen und das nie geschafft. Damals, Herr, damals. Will ich's machen, schenke mir Gelegenheit. Hilf mir, dass ich jemanden an den Church Branch mitnehme. Gut, wenn der kurze Moment von der Stille habe, wo jeder für sich selber beten kann und jeder für sich selber auch den Text und die Predigt für sich bewegen kann.